Hallo Freunde, heute will ich euch erzählen über ein unglaubliches Buch, das ich in den letzten Tagen gelesen habe. Und das ist ein Buch über die Erweckung in der Azusa Street. Also, warum erzähle ich irgendwie sowas aus vergangenen Zeiten? Schaut mal, die Art und Weise, wie wir denken, dass Christentum oder Leben mit Jesus oder Nachfolge Jesu aussieht, orientiert sich maßgeblich daran, was wir halt selber erlebt haben und als normal empfinden. Ne? Und wenn du es normal empfindest, dass das, dass zum Beispiel Gebete nur ab und an erhört werden und dass die meisten Leute Christentum total langweilig und unattraktiv finden und die Dinge, die in der Bibel stehen, heute absolut nicht mehr so passieren, ne? Dann wirst du nie Hunger haben, dass sich da was ändert, dass du andere Sachen siehst, als du momentan siehst. Schau mal, es gibt Länder, in denen ist es normal, dass Menschen keine Pressefreiheit haben. Da ist es normal, dass Kinder schon arbeiten müssen, wenn sie 10 sind, okay? Wir sind in einer anderen Gesellschaft aufgewachsen, wo wir sagen, hey, es ist normal, dass Kinder mit 10 in die Schule gehen können und Ausbildung und Freizeit haben können und nicht arbeiten müssen. Und es ist normal, dass Leute in der Presse sagen können, was sie denken, ohne dafür gesteinigt zu werden, okay? Weil unsere Gesellschaft es so vorgibt, ja? Jetzt, wenn wir aber geistlich gesprochen vielleicht auch in so einer deformierten und komischen Gesellschaft leben, die Sachen normal nennt, die nach biblischer und nach göttlicher Perspektive überhaupt nicht normal sind, ja, dann bräuchten wir einen lebendigen Kontakt zu einer Kultur, wo das anders ist. Und ich will euch heute von einer Kultur erzählen, von einer Situation in der Geschichte erzählen, wo, wie ich glaube, wie in eigentlich unvergleichlichem Maße offenbar und offenkundig geworden ist, was eigentlich nach Maßstäben des Neuen Testamentes, nach Maßstäben der Apostelgeschichte normal wäre. Und dieses Ereignis ist ganz genau 100 Jahre her. Und zwar gab es in Los Angeles in den Jahren 1906 bis 1910 gab es eine Aufbruchbewegung, gab es eine Erweckung in einem bestimmten Stadtteil, in einer bestimmten Straße. Und nach der Adresse des Ortes, wo diese Erweckung stattgefunden hat, wird diese Erweckung Azusa Street Erweckung genannt. Und ich habe ein Buch, ich habe mehrere Bücher über diese Erweckungsgeschichten schon gelesen, denn ich bin Student dieser Ereignisse, denn ich will in meinem Gebet nicht nur um das beten, was ich normal finde und was ich schon erlebt habe, sondern ich will, dass das Gleiche, was damals, das Gleiche auch, was in der Apostelgeschichte passiert ist, auch heute nochmal neu passiert. Wenn dich das Thema ausführlicher interessiert, dann kannst du in meiner 12-teiligen Lehrserie Gebet um Erweckung, diesem Gebetshaus-Shop zu kaufen und zum Downloaden gibt, noch viel ausführlicheres darüber hören. Aber hier bringe ich dir jetzt ein paar Schlaglichter, die auf dieser Lehrserie noch gar nicht drauf sind. Und ich beziehe mich dabei auf das Buch von Tommy Welchel, wie auch immer man das ausspricht, W-E-L-C-H-E-L. Und das Buch heißt They Told Me Their Stories. Und das Faszinierende ist, dieser Tommy Welchel hat Augenzeugen interviewt von dieser Azusa Street Erweckung. Das Tolle ist, das war nicht irgendwo am Ende der Welt, das war nicht vor 100.000 Jahren, wo nichts mehr drüber gibt, sondern es war vor 100 Jahren und es war in den USA, das heißt in einer Gegend, wo es jede Menge Bücher gab, die drüber geschrieben wurden, jede Menge Zeitungsartikel geschrieben wurden, auch Fotos. Und die Leute, die während dieser Erweckung dabei waren, haben ja noch gelebt bis in die 60er und 70er Jahre hinein und haben jede Menge Berichte aus erster Hand hinterlassen. Und dieses Buch, von dem ich euch erzählen will, ist eine Sammlung von diesen Berichten. Und mich rockt es, mich erschüttert es, mich treibt es auf meine Knie. Denn zwei der wichtigsten Personen in dieser Erweckung, nämlich Charles Parham und Seymour, zwei wichtige Prediger aus der damaligen Zeit, hatten beide unabhängig voneinander eine Prophezeiung, dass 100 Jahre plus minus, mehr oder weniger 100 Jahre nach Ende dieser Azusa Street Erweckung, eine zweite und noch größere Erweckung der gleichen Art aufbrechen würde. Wir sind jetzt genau in diesem Jahr 2010 am 100 Jahr an der 100-Jahr-Markierung, als die Erweckung damals in Los Angeles aufgehört hat. Und ich habe Glauben und ich habe Eifer darum zu beten, dass Gott in der heutigen Zeit das Gleiche tut, denn er ist derselbe gestern und heute. Für ihn ist es absolut kein Problem, all das, was du jetzt gleich hören wirst, auch in Deutschland zu tun, auch in deiner Stadt, wo auch immer zu tun. So, das Erste, was erstaunlich war, an der Azusa Street Erweckung ist, dass zum ersten Mal seit biblischen Zeiten im großen Stil wieder was aufgetreten ist, was ich mal als Atmosphäre des Himmels bezeichnen möchte. Also die Azusa Street Erweckung war gekennzeichnet von äußerlich sichtbaren und fühlbaren Manifestationen der Gegenwart Gottes. Wenn du im Alten Testament in der Bibel liest, da liest du zum Beispiel, dass die Wolke der Herrlichkeit den Tempel erfüllt hat und an einer Stelle bei der Einweihung des Tempels so dicht war, dass die Priester ihren Dienst nicht versehen konnten. Diese Wolke der Gegenwart, der Herrlichkeit, wird von den Juden Shechina genannt. Shechina, diese Wolke der Gegenwart Gottes. Wir lesen am Pfingsttag, dass sich der Heilige Geist manifestiert hat durch Feuer. Also Feuerzungen haben sich auf die Menschen herabgelassen. Nun, es gibt, soweit ich weiß, kein weiteres Ereignis in der 2000-jährigen Geschichte des Christentums, wo diese beiden Manifestationen, nämlich Feuer und Wolke, übrigens die gleichen beiden Manifestationen, die auch dem Volk Israel beim Auszug aus Ägypten in der Wüste vorangegangen sind. Es gibt kein anderes Ereignis in der Geschichte der Christenheit, soweit ich weiß, wo diese beiden Manifestationen der Gegenwart Gottes aufgetreten sind. Es sind allerdings in der Azusa Street. Ich erzähle kurz, wie es überhaupt damit begonnen hat. Anfang des Jahrhunderts, am 01.01.1901, ist der Heilige Geist auf sehr, sehr eindrucksvolle Weise in einer kleinen Bibelschule in Topeka in Kansas gefallen. Es gibt unterschiedliche Erklärungen, woran das lag, aber eine sehr interessante Erklärung ist zum Beispiel, dass am gleichen Tag, am 01.01.1901, kein anderer als der Papst in Rom das Jahrhundert den Heiligen Geist geweiht hat und Gott gebeten hat um eine neue Ausgießung des Heiligen Geistes in diesem Jahrhundert. Man kann die Ereignisse in Topeka, Kansas, in Zusammenhang betrachten mit diesem Gebet dort in Rom. Am 01.01.1901 fällt der Heilige Geist in Topeka, Kansas, in der Bibelschule von Charles Parham. Und eine Frau, Agnes Osman, fängt an, in Sprachen zu beten. Diese Gabe des Sprachengebets, des Betens in Zungen, war über weite Strecken hinweg in der Kirchengeschichte unbekannt geworden. So, und diese Sache in Topeka, Kansas, die geht nicht so lang, aber ein paar Leute aus der Gegend von Topeka, die kommen nach Los Angeles und in Los Angeles treffen sie zusammen mit anderen hungrigen Leuten und diese Leute haben so viel Sehnsucht danach, ein neues Pfingsten zu sehen, dass sie buchstäblich Tag und Nacht beten. Es sind Leute wie Frank Bartleman, es sind Leute wie der vorher schon genannte Seymour. Das sind Menschen, die so entschieden sind, einen Durchbruch sehen zu wollen, John G. Lake, dass sie Tag und Nacht beten, monatelang beten und um das Jahr 1905 fängt Frank Bartleman an zu verkündigen, es kommt Erweckung nach Los Angeles. Es kommt eine weltweite Erweckung nach Los Angeles. So sicher ist er sich in seinem Glauben. Und tatsächlich, 1906 fällt das Feuer in einer kleinen Privatwohnung, wo ein schwarzer Prediger vor schwarzen und weißen Leuten, für die damalige Rassentrennung völlig undenkbar, anfängt zu predigen. Die Treffen von dort ziehen bald um in das Gebäude in der Azusa Street, ein ganz armes, ehemaliges Stall- und Lagergebäude. Aber schon nach wenigen Tagen oder Wochen strömen Leute von allen Enden der Stadt und schließlich von allen Enden der Welt herbei, um Teil von dem zu werden, was da passiert. Und was ist da passiert? Ganz einfach, Jesus lehrt uns beten im Vater Unser, wie im Himmel, so auf Erden. Und in der Azusa Street hat es wirklich ausgesehen, als sei der Himmel auf die Erde gekommen. Tag und Nacht haben die Treffen nicht aufgehört, aber es gab niemand, der die Treffen geleitet hatte. Das Entscheidende war, es war die Atmosphäre des Himmels. Immer wieder hat sich die Wolke der Gegenwart Gottes sichtbar auf diesen vielleicht mit tausend Leuten vollgepackten Saal gesenkt, so dicht, dass man teilweise einander nicht mehr sehen konnte. Und alle Leute, die in dieser Wolke drin waren, haben das beschrieben mit, es ist wie, als wäre die Luft reiner, als würde man reinen Sauerstoff atmen, als würde man innerlich erfrischt, während man das atmet. Und wenn sich diese Wolke der Herrlichkeit herabsenkte, war es normal, dass Leute spontan überall geheilt wurden. Also wie hat man sich so ein Treffen vorzustellen? Leute kommen rein und fallen zu Boden unter der Kraft Gottes. Andere fangen an zu lachen oder zu weinen, weil sie überführt werden ihrer Sünden oder weil sie einfach beglückt werden von Gottes Gegenwart. Andere Leute werden geheilt. Ich werde euch eine Reihe von Geschichten von Heilungen nachher erzählen. Alles ist eingetaucht in diese unglaubliche Ehrfurcht von Gottes Gegenwart. Es gab einen wesentlichen Prediger, eben den besagten Seymour, einen Schwarzen, dessen Kennzeichen es war, zu einem bestimmten Zeitpunkt immer runterzukommen auf die Bühne in diesem Raum. Aber er hat sich eine Kiste auf den Kopf gesetzt, sodass er nichts sah. Er wollte nicht die Blicke der Leute auf sich lenken, er wollte auch nicht abgelenkt werden durch das, was in dem Raum vor sich ging. Und dann fing er an, unter dieser Kiste einfach so lange auf Gottes Initiative zu warten, bis er wusste, was er zu tun hätte. Und es hat manchmal 10 Minuten gedauert, manchmal blieb Seymour eine Stunde unter seiner Box. Und dann hat er auf einmal die Box abgenommen, hat sich aufgestellt, hat in eine Richtung gedeutet und so Sachen gesagt wie, alle Leute, die in diesem Sektor sitzen, werden geheilt. Und sofort, bab, 10, 15, 20 Menschen geheilt. Oder er hat eine einfache Sache gepredigt und Leute haben laut und schreiend ihre Sünden bekannt. Diese Kraft der Gegenwart Gottes war so stark, dass Tag und Nacht, 24 Stunden und das über Jahre hinweg, Leute kamen, Leute geheilt wurden, Leute freigesetzt wurden. Was auch erstaunlich war, ich habe euch über diese Atmosphäre des Himmels erzählt, über diese Manifestationen der Gegenwart Gottes. Das eine war diese Shechina, diese Wolke der Gegenwart Gottes, die für alle sichtbar war. Das andere war das Feuer. Es gab etliche Situationen, wo Leute aus der Nachbarschaft die Feuerwehr riefen. Und dann kamen die Feuerwehrleute rein und haben gesagt, oh, da brennt es ja gar nicht. Haben sie gesagt, hey, warum seid ihr gekommen? Und haben sie gesagt, kommt mal hier raus. Und wenn du einen Block weiter weg von dem Haus gegangen bist, hast du gesehen, wie 10 oder 20 Meter hohe Flammen aus dem Gebäude rausgeschlagen sind. Und andere Leute haben gesehen, wie Flammen aus dem Himmel auf das Haus draufgefallen ist. Und die haben gedacht, hey, die Leute müssen da drin verbrennen. Aber es war die Gegenwart Gottes. Es war so stark, dass Leute in der Umgebung von 2 bis 3 Blöcken, die in die Gegend gekommen sind, wo Azusa Street war, auf einmal zu Boden gefallen sind. Selbst Polizisten sind auf einmal zu Boden gefallen. Manche haben sich bekehrt, manche wurden geheilt, einfach auf der Straße und sie wussten gar nicht warum. Weil die Gegenwart Gottes so machtvoll und so stark war in dieser Azusa Street. Ein Brother Garcia berichtet noch in den 60er Jahren, interviewt von dem Typen, der dieses Buch geschrieben hat. Er berichtet, dass er zum Hauptbahnhof gegangen ist, zusammen mit Frank Bartleman. Und am Hauptbahnhof, der relativ weit entfernt war, sind Leute auf den Gleisen einfach umgefallen und im Geist geruht, unter der Kraft Gottes, sobald sie angekommen sind, noch lange bevor sie in das Gebäude von der Azusa Street reingekommen waren. Ich will euch ein paar einzelne Personen vorstellen, die beteiligt waren und kurz von deren Geschichte erzählen. Was absolut erstaunlich ist, ist eine Sister Laura berichtet. Also ihr müsst bedenken, das sind alles Leute, die in den 60er Jahren noch gelebt haben und interviewt wurden. denn aus der Zeit sind diese Aufzeichnungen aus meinem Buch. Und das heißt, die waren damals 12, 13, 14, 15 oder 20 Jahre alt. Es waren Jugendliche. Und sie berichtet, Schwester Laura berichtet, dass eine Frau in die Veranstaltung reinkam, die klein und gebückt war und nur Zentimeter um Zentimeter sich fortbewegen konnte, weil sie kaum atmen konnte. Sie war nur noch Haut und Knochen. Dann befragt, was mit ihr los sei, sagte sie, dass ihr ganze Lunge voller Krebs sei und die Doktoren ihr nur noch Tage zum Leben gaben und dass sie überhaupt nicht atmen konnte ohne Schmerzen. Dann wurde für sie gebetet und innerhalb von ein oder zwei Stunden, als sie in dieser himmlischen Atmosphäre der Azusa Street war, waren nicht nur alle ihre Krebsgeschwüre verschwunden, sodass sie sagte, hey, ich kann ja wieder atmen wie in meiner Jugend, sondern sie hatte auch 20 Kilo zugenommen, sodass sie wieder eine normale körperliche Statur hatte und normal zurückgehen konnte. Brother Garcia, der gleiche, der von dieser Geschichte erzählte, von dem Hauptbahnhof, wo Leute umgefallen sind, hat gesagt, in der Azusa Street herrschte so eine Atmosphäre des Glaubens, dass du einfach geheilt wurdest. Leute haben ein Wunder gesehen und ihr Glaubenslevel stieg und sie hatten mehr Glaube für das nächste Wunder. Er hat gesagt, so war es kein Problem, dass auch 12-Jährige oder 14-Jährige sagen konnten, Jesus wird dich heute Abend sicherlich heilen. Freunde, das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum wir im Moment noch so wenig Wunder sehen. Unser Glaubenslevel ist noch nicht besonders hoch. Damit meine ich nicht, wenn jemand nicht geheilt wird, glaubt er nicht genug. Das ist, glaube ich, unbiblische Lehre. Sondern ich glaube, dass wir Biotope brauchen, dass wir Orte brauchen, wie die Azusa Street, wo Glaube an das Übernatürliche kultiviert wird. Und wenn man nicht gleich einen Durchbruch sieht und nicht einmal für jemand betet und der wird nicht geheilt, sich dann nicht gleich entmutigen lassen, sondern weiter durchbrechen. Leute, es dauert, es braucht Vorbereitung. Frank Bartelmann und diese Leute haben jahrelang gebetet für diesen Durchbruch. Aber als er da war, hat dieses beständige Glaubenslevel dazu geführt, dass ein Wunder nach dem anderen passiert ist. Ein Brother Fox, er berichtet eine unglaubliche Sache. Er hat monatelang und jahrelang alle Treffen in Azusa Street mitgemacht und dann hat Gott aber ihm gesagt, er soll nach Indien gehen. Und er ist nach Indien gegangen, aber hat in Indien die gleichen Krafterweise gesehen wie in der Azusa Street. Innerhalb weniger Jahre hat es sich ausgehend von der Azusa Street die Pfingstbewegung auf die ganze Welt ausgebreitet. Es gab sogar eine kleine Erweckung in Mülheim an der Ruhr in Deutschland, so etwa um 1909 herum, ausgehend von Azusa Street. Und dieser Brother Fox berichtet diese unglaubliche Geschichte, dass der Lehrer einer taubstummen Schule zu ihm kam mit seiner ganzen Schulklasse von 35 Taubstummen. Und Fox hat so zum Spaß zu ihm gesagt, hey, du hast ja viel Glauben, dass du alle 35 mitbringst, denn du wirst nachher arbeitslos sein. Und der hat es nicht so richtig glauben können. Er hat die 35 in einem Kreis aufstellen lassen, hat für den ersten gebetet, hat diesen Geist von Taubheit und Stummheit geboten, der ist ausgefahren, der erste wurde geheilt und wie ein er beschreibt es, es war wie ein Dominospiel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alle 35 sind geheilt worden. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Sister Lucille hat einen besonderen Ministry, einen besonderen Dienst für kaputte Zähne zu beten. Und damals gab es noch nicht so gute Zahnärzte wie heute und sie hat regelmäßig gesehen, wie Leute zu ihr kamen, die fast gar keine Zähne hatten oder nur abgefaulte Zahnstumpen. Und sie hat die gebeten, den Mund aufzumachen, hat ihren Finger auf den kaputten Zahn gelegt und Zähne sind unter ihrem Auge wieder hervorgewachsen. Dann sagst du, sowas hast du aber noch nie gehört. Das hört sich ja eigenartig an. Ich werde dir noch wildere Geschichten erzählen. Eine andere Schwester erzählt, Schwester Goldie hieß die. Es kommt auch eine goldige Geschichte. Zu der kam ein junger Mann, ich lese mal vor, ein junger Mann kam und der hatte einen verkrüppelten Arm, also einen Auswuchs, so einen Knochenauswuchs aus seinem Arm raus. Und sie hat ihn so angeschaut und hat einfach nur gesagt, that's going to be fun. Die war damals auch 17 oder so, also das wird ein Spaß. Und der Mann war ein bisschen perplex, weil es ist nicht so toll, da so einen Knochen irgendwo rausstehen zu haben aus dem Arm. Und er hat gesagt, that's going to be what? Also, was soll das sein? Und sie, that's going to be fun. Und sie ist hingegangen und hat für ihn gebetet. Und innerhalb ganz kurzer Zeit, innerhalb weniger Sekunden, ist diese Wucherung zurückgegangen, ist dieser Knochen zurückgegangen. Was das Besondere für die Azusa Street war, überhaupt, das ist das Besondere in den Orten, wo wirklich die Atmosphäre des Himmels hereinbricht. Dass Wunder passieren, dass Wunder passiert sind, die absolut unzweifelhaft übernatürlich waren. Es gibt Wunder, die man auch psychosomatisch erklären kann. Und ich feiere solche Wunder auch. Ich meine, es ist wunderbar. Für mich ist es genial, wenn jemand geheilt wird, auch von leichtesten Kopfschmerzen. Das ist überhaupt kein Problem. Für mich ist es auch kein Problem, dass du was vielleicht auch natürlich erklären könntest. Ich danke Gott auch für alles, was ich natürlich erklären kann. Aber es gibt sogenannte kreative Wunder, ne? Zum Beispiel, wenn Jesus einen Toten auferweckt, der schon 3 Tage im Grab liegt und schon anfängt zu stinken, dann kannst du das nicht psychosomatisch erklären, sondern es ist ein kreatives Wunder. Oder wenn Jesus die Leprakranken heilt, denen schon Gliedmaße abfallen, das ist ein kreatives Wunder. Und was in der Azusa Street eindrucksvoll war, es gab eine unglaublich große Anzahl von solchen kreativen Wundern und von solchen will ich euch ein bisschen erzählen. Von den Zähnen habe ich euch schon erzählt. Andere 2 Leute berichten, dass sie mit eigenen Augen gesehen haben, weil sie für die Person selber gebetet haben. Ein Mann war bei einem Arbeitsunfall von 2 seiner Finger getrennt worden. Also er hatte 2 Finger verloren. Und sie haben angefangen, für diese Finger zu beten und innerhalb weniger Minuten sind beide Finger nachgewachsen und haben sich nach und nach Fingernägel auf diesen Fingern nachgebildet. Die Frau, die für ihn gebetet hat, ist in Ohnmacht gefallen, weil sie so entsetzt war, das zu sehen. Und die ganze Versammlung ist natürlich ausgeflippt vor Freude. Für die Leute, für diese Jugendlichen, war es normal, pro Abend zwischen 5 und 10 Wundern pro Person zu sehen. Also, jeder von denen ist selbstständig auf Leute zugegangen, hat gefragt, ob er für sie beten soll. Und viele schreiben, für sie war es normal, zwischen 4, 5, 6, 7 und 10 Wundern pro Abend zu sehen. Und Azusa Street ging 3 Jahre lang, Tag und nachts. Kannst du ausrechnen, wie viel da passiert ist. Es ist kein Wunder, warum Zeitungsreporter aus der ganzen Welt hingereist sind. Warum Leute aus der ganzen Welt hingefahren sind, um sich das anzusehen. Warum Hunderte und Tausende von Leuten sich dort bekehrt haben, weil die Gegenwart Gottes absolut deutlich und absolut spürbar war. Eine andere Geschichte, die ist vielleicht jetzt schon ein bisschen heftig. Seymour hat für einen Mann gebetet, der ein Holzbein hatte. Und der hat halt gefragt, ob er für ihn beten kann, weil sich nämlich die Stelle, wo das Holzbein anliegt, immer entzündet. Und dann sagt Seymour, ich werde für dich beten, aber du musst dein Holzbein abnehmen, weil es wird ziemlich schwierig für dich, dir ein neues Bein zu schenken, wenn das Holzbein noch dran ist. Und der Mann war zum Gebet gekommen, um von der Entzündung an dieser wunden Stelle geheilt zu werden. Aber Seymour hat gebetet und der komplette Fuß ist zurück, das komplette Bein ist nachgewachsen. Eine noch bizarrere und vielleicht krasseste Geschichte von allem ist, einmal kam ein Mann nach vorne auf die Bühne, der überhaupt keinen Arm hatte. Da war nicht mal das Oberarmgelenk noch da. Der Arm, der rechte Arm hat komplett gefehlt, komplett weg. Seymour hat ihn auf die Bühne gestellt, hat zu den Leuten gesagt, schaut jetzt mal zu, was Gott gleich tun wird. Und er hat gebetet und hat diesem Arm befohlen, nachzuwachsen und hat dann heftig so einen Klaps draufgegeben, so pops, so draufgehauen, irgendwie ganz leicht. Und innerhalb von Sekunden ist der ganze Arm nachgewachsen. Die Leute waren außer sich vor Schrecken. Die gleiche Reaktion wie bei Jesus. Es heißt, dass Leute voller Entsetzen waren, dass Leute voller Erstaunen waren. Sowas haben wir noch nie gesehen. Liebe Freunde, das, was in der Azusa Street passiert ist, ist unglaublich gut dokumentiert. Es gibt Hunderte von Augenzeugenberichten, es gibt Zeitungsartikel aus der damaligen Zeit. Das ist nicht irgendeine Märchengeschichte von hinterm Wald, von irgendwo hinterm Berg. Freunde, ich habe Glaube, dass Gott in der heutigen Zeit das Gleiche tun kann und das Gleiche tun will. Hey, was er 1906 in Amerika, in Los Angeles tun kann, es gibt keinen Grund, warum er es 2009, 2010, 2011 nicht auch in Deutschland, in deiner Stadt, hier bei uns tun könnte. Aber was ist der Preis? In erster Linie lernen wir, dass die Leute in der Azusa Street Mission absolut unzufrieden waren mit dem normalen Status quo, den sie hatten. Sie waren absolut unzufrieden und diese Unzufriedenheit hat sie ins Gebet getrieben. Und Freunde, Gebet nicht nur ein paar Tage, nicht nur ein paar Wochen. Wir sprechen von Leuten, die Glauben hatten für was, was sie noch nie gesehen hatten. Die wussten nicht, dass sowas möglich ist. Sie hatten Glauben für was sie noch nie gesehen hatten und haben Tag und Nacht, Monat für Monat, Jahr für Jahr drum gebetet. John G. Lake berichtet, wie er sich jeden Abend nach der Arbeit noch mit ein paar anderen Männern getroffen hat und 1, 2, 3 Stunden Fürbitte gemacht hat. Herr, tauf mich mit deinem Heiligen Geist. Tauf mich mit deinem Heiligen Geist. Freunde, ich habe Glauben für eine nächste Azusa Street Erweckung. Ich habe Glauben für Azusa Street Teil 2, aber diesmal in Europa, diesmal in Deutschland. Und nochmal, wenn du das Buch selber lesen möchtest, wenn du selber diese unglaublichen Geschichten aus erster Hand anhören willst, ich habe nur einen Bruchteil davon vorgelesen. Es gibt Dutzende, Hunderte von Heilungen, die da berichtet werden und von anderen eindrucksvollen Wundern. Das Buch heißt They Told Me Their Stories, also sie erzählten mir ihre Geschichten und ist geschrieben von Tommy Welchel, also Tommy wie Tommy und dann W-E-L-C-H-E-L. Leute, lass uns beten, lass uns Sehnsucht bekommen, lass uns Eifer bekommen nach mehr, nach Erweckung heute. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.